Aber ich möchte den Predigt morgen heute beginnen mit einer Frage. Ich frage dich ganz persönlich. Bist du glücklich in deinem Leben? Ich weiß nicht, was ihr euch so geantwortet habt. Vielleicht hat der eine gesagt, alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Vielleicht sagt der eine, Geld macht glücklich. Und dann gibt es wieder andere, die sagen vielleicht, Geld macht nicht glücklich, aber es beruhigt. Manch einer ist im Kreise der Familie glücklich und zufrieden, mit den Enkeln zu spielen. Ach, es gibt so viele schöne Dinge im Leben, wo wir glücklich sein können. Und in unserem Bibeltext begegnet uns auch jemand, der den Psalm 32 geschrieben hat, der König David. Der fängt gleich damit an, dass er schreibt in den ersten zwei Versen, glücklich der, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Ungerechtigkeit nicht zurechnet und dessen Geist kein Trug ist. Ihr merkt an den Psalmworten, da sind andere Inhalte, als ich sie vorher versucht habe, so einfach in den Raum zu stellen. Bei dem, was David hier schreibt, geht es um, es mal so zu sagen, um das Eingemachte, um das, was in mir persönlich passiert. Auf der einen Seite glücklich sein, auf der anderen Seite in Schuld und Sünde und Übertretungen leben. Geht das? Nach den Psalmworten hier ja. Denn wir müssen ja nicht in Schuld und Sünde und Übertretungen bleiben. Die Übertretungen werden uns vergeben. Sie werden zugedeckt, die Sünde wird zugedeckt und die Ungerechtigkeiten nicht zugerechnet. Und schon geht es uns wieder gut, wir sind glücklich. Nicht, weil wir diese Vergebung erfahren haben. Nein, wir sind glücklich, weil wir diese Vergebung erfahren haben. Und nicht, weil es äußerliche Dinge sind, die in unserem Leben manchmal auch hineinspielen. Was ist das Bemerkenswerte an diesen Versen? Wenn wir den Begriff vergeben lesen, dann ist das so ein richtig toller theologischer Ausdruck. Wir können das auch untereinander mal besprechen. Ich vergebe dir, wenn du mir auf den Fuß getreten hast oder mich beleidigt hast. Aber viel deutlicher bringt das die griechische Übersetzung zum Ausdruck. Da heißt es nämlich nicht vergeben, sondern die Übertretungen werden weggenommen. Gott nimmt dir die Übertretungen weg. Die liegen nicht mehr vor dir, als wenn du Stolpersteine vor dir hast. Gott nimmt deine Sünde, deine Übertretungen weg, damit du sie nicht mehr vor Augen hast, damit du sie nicht mehr sehen musst. Und die Sünde wird zugedeckt, sagt uns der Text. Ich musste an ein Bild aus einem Film denken, wo ein Brand entstand und wo schnell jemand eine Decke auf die Feuerstelle warf und so das Feuer erstickte. Ich dachte auch, so ist es mit meinen Sünden aus Gottes Sicht, dass er meine Sünden zudeckt. Sie erzeugen keine Wirkung in mir und sie haben letztendlich auch nicht mehr den Lichtschein, der vorher da war. Die Ungerechtigkeit wird nicht zugerechnet. Auch so ein komischer Begriff, den wir heute selten gebrauchen. Stellt euch vor, wir sitzen bei dem schönsten Wetter in einem Biergarten. Ja, ist doch ganz normal. Jeder hat sein Getränk bestellt, ein Bierdeckel liegt davor und die Bedienung schreibt bei jedem Getränk entweder einen Strich oder eine Zahl auf dem Bierdeckel. So wird euer Schuldenkonto bei dem Gasthof immer wieder aufgefüllt. Es wird angerechnet, es wird zugerechnet. Gott rechnet das nicht mehr dazu. Unser Schuldenkonto aus Gottes Sicht wird nicht angefüllt. Er steht nicht irgendwo im Hintergrund und sagt, jetzt hat der Jürgen wieder alles falsch gemacht. Nein, Gott sagt, du hast deine Sünden zu mir gebracht und ich habe sie dir vergeben. Und sie sind in der tiefsten Stelle des Meeres angekommen. Ich, Gott, denke da nicht mehr dran. Und lassen wir uns nicht verunsichern. Es gibt einen, der will uns verunsichern. Der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, wie es wörtlich heißt. Der Satan, der Teufel, der uns immer wieder sagt, du schaffst das ja sowieso nicht. Du kommst ja eh nicht vom Alkohol los. Ich muss auch an meine Mutti denken, die auch lange Zeit Alkoholikerin war. Du kommst nicht von den Drogen oder von den Zigaretten oder sonst was für Dingen los. Du schaffst das doch eh nicht, du bist doch ein Schlaffi. Lassen wir uns das nicht einreden. Schauen wir, wie es David gegangen ist. Die nächsten drei Verse, Psalm 32, Abvers 3. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn Tag und Nacht lastete auf mir deine Hand, verwandelt ward mein Saft in Sommergluten. So tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen, und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Merkt ihr diesen Unterschied in den Versen? Zu Anfang diese Belastung, dieses Gottes Hand lasteten Tag und Nacht auf ihm und dann diese Befreiung. Ich tat dir kund meine Sünde und du hast meine Schuld nicht zu und hast meine Übertretungen hinweggenommen. Ich habe überlegt, wie kann ich versuchen, diese Verse in ein praktisches Beispiel zu bringen. Ich bringe das immer ganz gerne mit. Und ich muss gestehen, es fiel mir etwas ein, was jetzt nicht ganz so positiv ist aus meinem Leben. Es ist lange, lange her. Ich glaube, ich war 6 oder 7, also ewig her. Da hatten wir so ein kleines Lebensmittelgeschäft bei uns im Haus. Ich musste immer 4 Treppen runter und dann hatte ich einen Zettel mit von der Oma und konnte einkaufen gehen. Und da war dann eben dieser Tresen, wo man heutzutage viel Platz hat, wo die Kinder rumturnen. Nein, das wollte ich nicht sagen, wo die Handtaschen stehen können. Und da war auch ein Platz für die Handtaschen, wo dann die Kasse gegenüber war. Nur rechts oder links, ich weiß es nicht genau, standen so große Glasbehälter, so viereckig mit so einer Klappe. Und die waren so in Griffhöhe und da konnte man so schön an die Kekse kommen. Ich habe mich lange zurückhalten können und irgendwann habe ich dann doch den Keks geschnappt und bin erwischt worden. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen rot und ich merke, irgendwo tut es mir leid, dass ich das so getan habe. So ähnlich muss es David gegangen sein. Als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Wie hat sein schlechtes Gewissen einen Schlag bekommen für das, was er getan hat? Und wir gehen mal davon aus, das ist auch eine Parallelstelle, und wir wissen es aus Davids Leben, der ja ein Mann nach dem Herzen Gottes war, der aber auch ein Mensch war. Natürlich war er auch ein Mensch. Und er hat von seinem Dach oben, so wurde es uns berichtet, eine schöne Frau im Bade gesehen und wollte sie haben. Und nachdem er sie gehabt hatte, wollte er ihren Mann aus dem Weg räumen lassen und hat ihn an die vorderste Frontlinie, den Uriah, geschickt, damit er vom Leben weggenommen wird. Das war seine Schuld. Ein Mann nach dem Herzen Gottes ist der Begierde, der Versuchung erlegen. Und sein Gewissen hat ihn hin und her gerüttelt. Gottes Hand lastete Nacht und Tag auf ihm. Verwandelt ward sein Saft, mein Saft, in Sommergluten, wie es heißt. Ich habe überlegt, was ist damit gemeint? Natürlich, der erste Gedanke liegt nahe. Innerlich kochte das Blut, so könnte ich mir das vorstellen. Aber dann habe ich mal nachgeschaut, wie das im Hebräischen heißt. Und da steht dann nicht der Saft in Form von Blut, sondern da geht es um das Mark in den Knochen, das eine feste Substanz ist, die Knochen aushüllt und ihnen Stabilität und Flexibilität verschafft. Aber dadurch, dass es in Sommergluten versetzt wurde, schlotterten ihm die Knie, seine Gebeine zerfielen, wie er es selber schildert. Aufgrund dessen ist diese hebräische Übersetzung noch viel genauer, finde ich. Doch zum Glück blieb er nicht in dieser Situation, dass er über die Schuld und seine Sünde nachgedacht hat. Er trat vor Gott, er tat ihm kund seine Sünde und deckte die Schuld nicht zu und sagt dann, du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Ja, wir wissen es, in der Begebenheit, die geschildert war, kam nach dem Ganzen, nachdem er alles vertuscht hatte und versucht hatte zu vertuschen, kam der Prophet Nathan zu ihm und hat ihm das Ganze deutlich gemacht, was aus Gottes Sicht falsch gelaufen ist in seinem Leben. Und David bekennt, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und deswegen kann er auch in einem anderen Psalm schreiben, ich war bekümmert wegen meiner Verfehlungen. Und ich wünsche es uns nicht, mir nicht wieder und euch auch nicht, dass wir in so eine Situation kommen, dass wir merken, wir haben etwas Grundsätzliches falsch gemacht. Gottes Hand lastet auf uns. Wir brauchen die Vergebung. Und wenn wir trotzdem in die Situation kommen, dann heißt es ja beim 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist kein Blankoscheck zum Sündigen. Das ist keine Universalvollmacht, um immer wieder machen zu können, was ich will. Das ist der erste Weg zur Besserung. Das ist die erste Möglichkeit in meinem Leben zu sagen, Herr, du kennst mein Problem, du kennst meine Sorgen, meine Krankheiten, du kennst meine Versuchungen, denen ich erliege. Lass mich neu beginnen. Und Christus fängt mit dir neu an. Er tritt nicht drauf, er haut nicht drauf. Er bringt dich zurecht, dass du wieder zu Kräften kommen kannst. So wie David es hier auch zum Ausdruck bringt in den nächsten zwei Versen, sagt er ab Vers 6, deshalb soll jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, da du zu finden bist, gewiss bei Flut großer Wasser, ihn werden sie nicht erreichen, du bist ein Bergungsort für mich. Vor Bedrängnis behütest du mich, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Irgendwie schon eine komische Schilderung in diesem Psalm, finde ich. Erst dieses Schuldbekenntnis, dann die Befreiung davon, jetzt wieder diese weisen Sprüche, ich überspitze ein bisschen, verzeiht mir, wenn es jetzt zu ironisch klingt. Aber David sagt es mit dem Deshalb, mit so einem wunderbaren Wort. Alles, was vorher war, war eine Erklärung und jetzt kommt im Grunde genommen genau das Richtige. Jeder Fromme, jeder Gläubige soll zu ihm, zu Gott beten, zur Zeit, da er zu finden ist. Habt ihr schon mal einen Arzttermin gemacht? Erstens geht keiner ans Telefon. Wenn überhaupt, gibt es eine Warteschleife. Dann kriegt er einen Termin in 2, 3, 4, 5 Wochen, Monaten oder Jahre nicht mehr. Bei Gott kannst du anklopfen, wann immer du willst. Und eines solltest du dir merken, wenn du bei deiner ganzen Predigt hier heute Morgen nichts mitnimmst und sagst, nur der Jürgen hat einen schönen Schlips gehabt, ist mir auch recht. Die Telefonnummer Gottes kennt ja fast jeder. Psalm 50, Vers 15. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Ihr könnt zu jeder Zeit zu Gott kommen, egal was ist. Auch wenn du dich dabei ertappst, dass du vielleicht wieder etwas tun willst, was du nicht tun möchtest, Gott ist da, er gibt dir die Kraft. Er haut dir auf die Finger. Ja, er haut dir wirklich auf die Finger, weil er es in Liebe meint und tut. Gewiss, bei Flut großer Wasser ist so eine schwierige Konstruktion. Auch vom Hebräischen her wird das nicht ganz deutlich. Ich habe das für mich so ein bisschen umschrieben, indem ich gesagt habe, wir sollen zu ihm beten, zu der Zeit, da er zu finden ist, weil er immer da ist. Auch wenn wir ihn nicht sehen, weil überall Wasser um uns herum ist, Gott ist da, ihn werden diese Wasser nicht erreichen. Auch wenn wir durch den Nebel unserer Belastungen, durch die Unwetter, die uns umgeben oder durch die Sorgen, die uns quälen, bei den Nachrichten sicherlich kein Wunder, Gott ist immer da. Er will angesprochen werden und er will für uns, wie es David ausdrückt, ein Bergungsort sein. Vor Bedrängnis will er dich hüten und dass du mit Rettungsjubel umgeben bist. Wenn wir den Psalm 32 so vor Augen haben, dann kommt jetzt ein Bruch. Ein Bruch, den ich mir nicht anders erklären kann, als so wie ich sage. Bisher hat David davon gesprochen, was Gott getan hat, was er erlebt hat, wie es ihm gegangen ist. Jetzt heißt es in Vers 8, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Ich will dir raten und meine Augen über dir offen halten. Ich denke, diesen Lehreranspruch, um es mal so zu bezeichnen, den hat nicht David an mich oder an dich. Das ist ein Vers, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat, damit er universal für alle gilt. Und er wird so gerne auch genommen bei Menschen, die in die Mission gehen, Geburtstag feiern, einfach als Grußwort. Es ist so wunderbar, es ist so ein toller Vers, dass Gott mir und dir zuruft, ich will dich unterweisen, ich will dich lehren, ich will dich raten. Lassen wir das zu? Wie ist es dann in einer Ehe, wenn mir jemand in die Ehe geht? Da sagt dann der Pastor, willst du diesen oder jene zum Mann oder Frau haben? So antwortet er mit ja. Ich will nicht? Nein. Ja, ich will. Hier ist es doch genauso. Gott sagt, ich will dir das alles tun. Ich will dich unterweisen, dich lehren, dir raten. Sage du doch auch. Ja, Herr Jesus, ich will mein Leben in deine Hand geben, dass ich verändert werde von dir in das Bild, das du von mir hast. Es ist immer schwierig, auf andere Menschen zu hören, und meine liebe Frau weiß, dass ich da manchmal ein bisschen Probleme habe, aber wir leben im 50. Jahr gemeinsam, am Ende Februar nächsten Jahres, unser Kennenlerntag. Der 29. Februar war das mal gewesen. Und ich bin ihr dankbar und Gott dankbar, dass sie so lange bei mir ist, auch wenn ich nicht immer das mache, was sie sagt. Und trotzdem sagt Gott im nächsten Vers wieder etwas, was so gar nicht passt. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, ohne Verstand. Mit Zaum und Zügel ist seine Kraft zu bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Was für ein schräger Vergleich. Sei nicht wie ein Esel oder wie ein Pferd. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, ne? Immer so die Kraft zu haben und die Beständigkeit, die Ausdauer. Ist ja toll, könnten wir in unserem Leben schon alle gebrauchen. Aber dann wieder ohne Verstand. Ich bin jetzt kein Zoologe oder Biologe. Und ich will auch gar nicht darüber spekulieren, ob jetzt Pferd und Esel Verstand haben oder nicht. Aber ganz entscheidend ist das, was danach kommt. Um ihre Kraft zu bändigen, brauchen sie ein Zaumzeug. Und soweit ich das gelesen habe, ist das in einem Bereich bei den Pferden angebracht, dann natürlich die Zügel drehen können und so weiter, aber der für die Pferde sehr, sehr schmerzhaft ist. Und als mir das deutlich geworden ist, habe ich gesagt, Moment doch mal, warum heißt es für uns, seid nicht wie ein Esel oder wie ein Pferd ohne Verstand, wenn Gott gar nicht so zu uns ist, dass er uns zwingt, dass wir ein Zaumzeug im Mund haben, damit wir seinen Willen tun. Gott ist doch ganz anders. Und so heißt es ja auch hier, wir sollen nicht so sein wie Ross und Maultier, sondern wir sollen so sein, wie Gott uns geschaffen hat. Wir sollen uns von ihm führen lassen durch seine Liebe, ihm uns helfen lassen, indem er uns wirklich mal auf die Finger haut, wenn wir Fehler machen drohen. Gott ist nicht so zu uns, denken wir das nicht. Er ist die Liebe in Person und dafür können wir dankbar sein. In den letzten Versen wird es ein bisschen schwierig. Da heißt es in Vers 10, viele Schmerzen hat der Gottlose, wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und frohlockt ihr Gerechten und jubelt alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Was ist das für ein Gegensatz? Auf der einen Seite der Gottlose, der Schmerzen haben muss, wie es hier beschrieben ist. Auf der anderen Seite die Gerechten, die von Herzen Aufrichtigen. Wie denkt ihr denn manchmal, falls ihr darüber so nachdenkt, über die Gottlosen? Manchmal sind es ja die, die wir so vor Augen haben, die Manager mit den Millionengehältern, die dann ihre, so wie früher in der Werbung, ihre Bilder hinlegen. Mein Haus, meine Yacht, mein Flugzeug. Denen jetzt immer gut, die werden nie krank. Denken wir manchmal nicht so. Von dem steht aber hier nichts in dem Text. Von daher glaube ich, dass wir diesen Vers etwas anders verstehen müssen. Es gibt eine Schilderung in Lukas 16, wo ein reicher Mann in der Hölle sitzt, im Hades, im Totenreich. Es kann auch ein armer Mann sein, aber in der Begebenheit in Lukas 16 ist es halt ein reicher Mann. Und er leidet. Er leidet in der Hitze der Hölle, er leidet Schmerzen wie der Gottlose. Und er bittet den Lazarus, er möge doch kommen und einen Finger mit Wasser zu ihm bringen, um seine Lippen zu kühlen. Ist das eine Perspektive, als Gottloser ins Grab zu gehen? Nicht die Chance zu nutzen, zu sagen, wir stehen alle einmal vor Gott, wir werden alle einmal vor ihm stehen müssen. Muss ich dann sagen, ich wollte mit dir, Gott, nichts zu tun haben? Oder kann ich sagen, Jesus Christus ist für mich am Kreuz gestorben? Wer auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade, heißt es in unserem Text. Und weiter eben, diese Gerechten, die frohlocken, die jubeln, die aufrichtig sind von Herzen. Denken wir daran, wenn wir in schwierigen Situationen sind und unser Gewissen uns daran erinnert, dass das, was wir getan haben, ganz bewusst getan haben, Vergebung durch Jesu braucht. Lassen wir uns glücklich werden durch die Vergebung unserer Übertretungen. Lassen wir uns glücklich werden dadurch, dass wir zu Jesus kommen und das abgeben, was wir falsch gemacht haben. Lassen wir uns beschenken in dem Bewusstsein, da ist ein Bergungsort für mich. Und sagen wir ja, wenn Gott dich vielleicht zu dem Aspekt angesprochen hat, ich will dich unterweisen, dich lehren und dir raten. Sage ja, ich will. Und dann lass uns den Gedanken weiterführen. Dann hast du gehört vorhin, die Gerechten und die Aufrichtigen und die auf den Herrn vertrauen, die umgibt er mit Gnade. Vielleicht sagst du im Stillen jetzt auch, ja, Herr, ich will zu diesen gehören und nicht zu den Gottlosen leiden und Schmerzen erdulden müssen. Das ist keine begrenzte Zeit, die da in der Hölle vor sich geht. Da geht es um die Ewigkeit. Die einen werden jubeln im Himmel und in der Ewigkeit Gott loben und preisen und die anderen, ich wünsche es uns allen, dass wir mit den kleinen und großen Schwierigkeiten mit unserem Herrn klarkommen. Ich wünsche es jedem Einzelnen, der noch nicht den Weg gefunden hat zum Kreuz, dass er sich auf den richtigen Weg macht. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, heißt es im Neuen Testament. Nur wenige werden ihn finden und ich wünsche, dass du, wo du jetzt vielleicht noch nicht mit Jesus lebst, diesen Weg findest. Ich möchte ein kurzes Gebet zum Abschluss bringen. Ja, Herr Jesus Christus, du bist gekommen, um Sünder selig zu machen. Und jeder, der hier ist, auch wenn es manchmal schwerfällt, das so zu sagen, Herr, weil wir, die meisten von uns, durch dein Blut erkauft sind, sind Sünder. Weil wir immer wieder in der Gefahr stehen, Dinge zu tun, die dir missfallen, die uns von dir entfernen. Wir wollen dich bitten, dass du jedem Einzelnen das gibst, was er heute Morgen braucht für sich selber, dass er den Mut hat zu sagen, ja, ich will mein Leben verändern, ich will mich von dir verändern lassen in das Bild, das du hast. Und wir wollen dich loben und preisen für diese wunderbaren Zusagen, dass du uns unterweisen, lehren und raten möchtest. Danke dafür, Herr Jesus Christus. Amen.